Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW6.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und wir sind in der KW6. Und ja, ihr wisst, was kommt. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Das ist ein bunter Mix, würde ich wirklich sagen. Es geht um trinkbare Mahlzeiten. Es geht auch um Coca-Cola. Es geht zum ersten Mal, glaube ich, bei mir im Weekly um politische Kommunikation. Ich habe irgendwie versucht, dieses Thema wirklich außen vor zu lassen, weil es mir ehrlicherweise ein bisschen auf die Nerven geht und ich auch finde, dass die ganze Kommunikation immer nicht so berauschend ist. Da ist alles wenig überraschend und so weiter. Jetzt habe ich dann doch mal ein paar Beispiele mitgenommen, weil da kam jetzt ein bisschen Musik rein und da hat man dann doch gesehen, ja, die ein oder andere Marke versteht durchaus etwas von Kommunikation. Deswegen habe ich es dann mal mit reingenommen. Es sind insgesamt viele Fundstücke dabei, aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Los geht's. Und wir starten hiermit.
Die Smalltalk News der Woche.
Ja, da könnt ihr dann vielleicht auch durchaus emotional am Frühstückstisch, am Abendtisch, am Mittagstisch, wo auch immer, vielleicht einmal mal drüber reden. Und zwar geht's um die Billigportale, die wir kennen, von Temu über Shein. Ja, die ja immer wieder uns hier schon vor Herausforderungen stellen in der EU, auch in Deutschland natürlich, weil es wirklich Billigportale sind, die es natürlich schaffen, mit einem unglaublichen Preispunkt da immer wieder auch Konsumentinnen und Konsumenten von ihren Produkten beziehungsweise auch von ihrer Marke zu überzeugen. Und man ganz oft auch so ein bisschen dieses Thema Behavior Gap da einfach sieht. Also Attitude Behavior Gap auf der einen Seite eben irgendwo so ein bisschen der Sinn und der Wunsch nach Nachhaltigkeit und nach nachhaltigem Konsum und auf der anderen Seite dann doch ganz oft dieser sehr, sehr preisorientierte Kauf oder eben ja, der Kauf einfach nach den Preisen. Wenn es irgendwo günstiger ist, dann gehe ich da auf jeden Fall hin. Und jetzt möchte die EU da durchaus einschreiten und das Ganze mal überprüfen und es vielleicht diesen ganzen Portalen aus unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten etwas schwerer machen, weil da gibt es durchaus verheerende Zahlen und auch immer wieder aus dem Blickwinkel, und da schaltet sich die EU natürlich ein, aus dem Blickwinkel der Verbraucherstandards und des Schutzes auch für die Verbraucher. Da gibt es anscheinend das ein oder andere, was die EU hier auf den Plan wirft. Und dementsprechend wird gerade das Thema Zölle überprüft und es wird auch durchaus überprüft, wie man eben Shein oder auch Temu da so ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen kann, was Verbraucherstandards auch angeht, was auch Preise angeht und so weiter. Von daher grundsätzlich eine spannende Geschichte. Aber ich wollte vor allen Dingen zwei Sachen mit euch nochmal teilen, weil das ist dann durchaus was für die Smalltalk-Themen am Wochenende vielleicht. Nämlich erstens eine unglaubliche Zahl, wie ich finde, und zwar die Zahl, wie viele Pakete unter 150 Euro denn so verschifft werden in die EU. Und jetzt könnt ihr mal kurz darüber nachdenken. Es sind auf jeden Fall 4,6 Milliarden Päckchen 2024 gewesen, die aus China gekommen sind mit einem Wert unter 150 Euro. Und davon stammen, das habe ich vorher nicht genau gesagt, stammen 91% aus China. Und das ist dreimal mehr. Müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Dreimal mehr als 2022 und es entspricht mehr als 12 Millionen Paketen pro Tag in die EU. 91% daraus aus China und wie gesagt, sehr, sehr viele kleine Pakete. Und genau dort möchte man jetzt mit Zöllen so ein bisschen vorgehen und da vielleicht so ein bisschen ja, eine gewisse Nachhaltigkeit auch reinbringen. Und auch zum Thema Shein und Temu habe ich noch eine spannende Zahl mitgebracht und zwar haben in einer Bitkom-Umfrage 92% eben nochmal bestätigt, ja, sie kaufen bei diesen besagten Plattformen aufgrund des Preises ein. Aber interessanterweise sagt jeder Zweite in dieser Befragung auch, dass er dort einkauft, obwohl er glaubt oder gewisse Bedenken hat, dass es vielleicht gesundheitsschädliche Materialien integriert haben könnte. Und das ist also wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, ein deutliches Zeichen dafür, in was für Konsumeinstellungen wir uns manchmal befinden, wie wir dann doch sehr, sehr irrational oder gerade eben rational aufgrund des Preises dann auch reagieren, obwohl wir aber schon wissen oder teilweise vermuten, dass es gar nicht so gut für uns ist. Also das, glaube ich, ja schon eine verheerende und durchaus schockierende Zahl, wie ich finde. Aber gehen wir mal weiter zu ein paar anderen Themen in dieser Kategorie.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da sind wir bei meinen Freunden von Y-Food. Warum Freunde? Weil ich die irgendwie schon, glaube ich, einmal im Jahr auf jeden Fall dabei habe. Y-Food ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe, eine trinkbare Mahlzeit. So positionieren sie sich auf jeden Fall. Das heißt, da ist so alles Mögliche zusammengemischt. Die haben auch so ein paar so Windbeutel schon gewonnen, weil das Ganze, diese Kategorie jetzt schon auch teilweise kritisch gesehen wird, was die Zusätze angeht, was die Inhaltsstoffe in der Kombination angeht und so weiter. Aber die Idee von Y-Food ist mal grundsätzlich aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Und zwar geht es darum, wenn man wenig Zeit hat zum Kochen oder auch mal irgendwie zum Essen und statt dann schnell zum Fastfood zu greifen, kann man eben so eine Mahlzeit trinken und hat erstmal so ein bisschen Ballaststoff und hat erstmal was im Magen und hat vielleicht auch ein bisschen weniger Hunger und so weiter. Und das kann natürlich eine durchaus gute Alternative sein. In dieser Kategorie der trinkbaren Mahlzeiten ist es aber schon immer spannend, wie positionieren sich denn die unterschiedlichen Unternehmen und wie schaffen sie es auch, diese Kategorie so ein bisschen zu ergründen, weil man muss nämlich zwei Sachen gleichzeitig machen als Marke dort. Auf der einen Seite musst du deine eigene Marke vorbringen und natürlich positionieren und zweitens musst du gleichzeitig die Kategorie aufbauen. Das wiederum bringt aber auch Wettbewerber mit ins Spiel. Das heißt also, man muss hier wirklich diesen Balanceakt irgendwie managen und das macht Y-Food schon seit einigen Jahren auf jeden Fall auch immer wieder in unterschiedlicher Form. Zu was führt das am Ende? Es führt noch zu einem weiteren Balanceakt, nämlich dem Balanceakt dazwischen, wie viel Konsistenz bringe ich in mein Brandbuilding grundsätzlich rein? Wie viel fokussiere ich mich auch auf mich selber, dass ich meine Marke wirklich klar positioniere aus mir selber heraus? Oder wie sehr positioniere ich mich auch gegen den Wettbewerb oder auch gegen den Wettbewerb, der außerhalb der Kategorie sitzt? Und genau das hat Y-Food jetzt gemacht. Sie haben nämlich ganz deutlich gesagt, Fast Food ist sozusagen der Feind. Und wenn immer irgendjemand daran denkt, Fastfood zu konsumieren, weil er wenig Zeit hat, dann soll er doch gerne an Y-Food denken und eben glauben, okay, da ist doch wirklich eine Art, ja, ich würde sagen mal, grundsätzlich etwas bessere Alternativen. Muss da die Kategorie schon genau betrachten. Ich persönlich bin nicht so ein Fan, muss ich dazu sagen. Deswegen hier sozusagen eine objektive Markenmeinung. Und wie hat Y-Food das jetzt gemacht? Sie haben das mit einem neuen Spot gemacht, wo sie Y-Food so ein bisschen als Helden darstellen. Das ist sehr überspielt. Das ist so ein bisschen auch lustig gemacht. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Man sieht unter anderem in Deutschland Sophia Tomalla, die von einer Ravioli-Dose versucht wird, überzeugt zu werden, doch jetzt diese alten Ravioli zu essen. Und dann kommt Y-Food, der dann so einen Kung-Fu-Tritt verteilt an die Ravioli-Dose und sagt, nee, jetzt ich bin natürlich eine bessere Alternative. Also so, man stilisiert also den Archetypen des Helden natürlich in gewisser Weise und gleichzeitig ist man so ein bisschen der Narr, weil es auf eine lustige Art und Weise passiert. Und das Ganze wurde unter Unterstützung von Jung von Matt auch umgesetzt und die rühmen sich da schon auch sehr stark und positionieren sich stark, dass sie sagen, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man strategische Insights umsetzt. Da würde ich sagen, willkommen in der Welt der Markenführung. Wenn ihr das so betont, macht das so ein bisschen den Eindruck, dass man das vielleicht die Jahre davor nicht unbedingt immer gemacht hat und vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Kreativität hat walten lassen auf jeden Fall. Ich persönlich habe den Eindruck in der Tat, dass es eine sehr klare Idee ist. Das heißt, man hat also offensichtlich herausgefunden, ja, Fastfood mag irgendwo so der Feind sein. Und dagegen muss man sich eben auch positionieren. Und da man auch vor allen Dingen ja so einen Archetypen mal grundsätzlich nutzt und eher auf die Bedeutungsebene, auf die emotionale Ebene auch geht, ist das für mich auch ein Zeichen, dass es jetzt gar nicht so zentral ist, jetzt Y-Food eben diese ganz besonders auch gegenüber den anderen zu positionieren, sondern dort, wie ich vorher gesagt habe, erstmal die Kategorie aufbauen muss. Das heißt also, man muss jetzt erstmal verstehen oder soll als Konsument und Konsument verstehen, Y-Food ist da oder dieses Produkt, diese Gattung ist eben da und überlegt jedes Mal, wenn ihr an Fastfood denkt oder wenn ihr nicht so viel Zeit habe, denkt doch mal an Y-Food und das Ganze ja, wie gesagt, Aufmerksamkeit stark inszeniert auf jeden Fall. Ich fand jetzt da, ja, also diese Kommentare von den Agenturen so ein bisschen drüber in gewisser Weise und ich habe vermisst, diese Insights mal vielleicht in ein, zwei Sätzen in der Kommunikation zu sehen. Das wäre schon auch spannend gewesen, wenn man das Ganze denn so für sich rühmt. Aber grundsätzlich interessante Kampagne, interessante Balanceakte, was wir eben genau auch daraus lernen können. Ja, arbeite ich für die Kategorie, arbeite ich für meine eigene Marke und der zweite Balanceakt, wie sehr investiere ich in mein eigenes Brandbuilding? Das heißt, ich positioniere mich gegenüber meinen Wettbewerbern. Oder wie sehr investiere ich in gewisser Weise einfach daran, dass ich sage, wer ist denn der Feind eigentlich? Und dadurch positioniere ich mich automatisch dann eher etwas generischer. Aber trotzdem kann das sehr, sehr wirkungsvoll sein. Dann kommen wir zu meinen Freunden von Coca-Cola. Die waren ja letztes Jahr etwas auf der Blacklist, nachdem sie sich ihren KI-Flop aus meiner Sicht eben gegönnt haben. Und offensichtlich haben sie zugehört, weil sie wollen wieder Punkte bei mir sammeln, also Coca-Cola. Was haben sie gemacht? Sie haben eine klassische Brand-Building-Kampagne mal wieder aufgesetzt und die, ja, ich glaube, relativ wenig mit KI auf jeden Fall umgesetzt. Das wirkt alles sehr menschlich und ist wahrscheinlich auch definitiv etwas weniger KI gestützt, weil ein echter Kino-Filmregisseur hat das Ganze aufgebaut. Das machen sie jedes Jahr, dass sie so eine Kampagne von einem Hollywood-Regisseur umsetzen lassen und daraus kommt dann natürlich nicht ein 20-Sekünder, sondern in dem Fall fast so ein kleiner Minifilm. Und das Ganze spielt in einem ja, kleinen Kiosk, kann man sagen. In den USA, Westside Finest, glaube ich, heißt der oder wird dort eben so genannt. Und man sieht die Entwicklung von Coca-Cola von den 60er Jahren bis in die Neuzeit, praktisch anhand einer Familie oder einer Tochter und ihrem Vater, die eben diesen Laden, diesen Kiosk führen. Und man sieht da wunderbar so ein paar Anekdoten zu Coca-Cola selber. Man sieht die Entwicklung von Coca-Cola innerhalb der Gesellschaft. Und das ist natürlich auf der einen Seite so ein bisschen dieses Thema Nostalgie, was da gedrückt wird. Und auf der anderen Seite zeigt man natürlich, welche Bedeutung Coca-Cola in unserer Gesellschaft über die Jahre hatte, also besser gesagt, dass sie einfach immer da waren. Das heißt, man sieht unterschiedliche Entwicklungen bis hin zu der heutigen Diskussion auch um KI und Computer zum Beispiel. Coca-Cola nimmt sich übrigens auch selber ganz gut aufs Korn, indem sie das Thema New Coke, was ja damals ein bekannter Marketing-Flop war, indem sie den auf die Art und Weise auch etwas, ja, ich sag mal, ironisch mit dem Augenzwinkern auch selber kritisieren und mit aufnehmen. Ja, aus meiner Sicht ein sehr schöner Spot von Coca-Cola, ja, geht in eine ganz andere Richtung, ist eben nicht irgendwie künstlich mit KI aufgebauscht, sondern da, jetzt kommt wieder meine klare Rede, klares Ziel, Brandbuilding, eben langsamer Aufbau, ganz, ganz starke emotionale Positionierung und Inszenierung, das bleibt natürlich stark im Kopf. Man guckt sich diese 6,5 Minuten natürlich auch an, weil es fast, wie gesagt, wie so ein kleiner Kinofilm ist. Es hält die Leute auch in den Zeiten von niedriger Aufmerksamkeitsspanne im Optimalfall natürlich auch am Bildschirm und zahlt ganz, ganz stark eben auf diese, ja, ich sag mal, gesellschaftliche Position von Coca-Cola als einer unserer Limonaden, die wir halt einfach kennen, die wir kritisieren, die wir manchmal lieben, manchmal auch nicht lieben, ist völlig egal, aber wir wissen, Coca-Cola gehört natürlich hier einfach dazu. Und dementsprechend zeigen sie das hier sehr eindrucksvoll in diesem Werbespot. Also da wieder ein paar Punkte mal auf das Konto von Coca-Cola von meiner Seite. Und dann kommen wir in diese Kategorie.
Der Gewinner der Woche.
Und ich glaube, mindestens für zwei Sachen, für die ich nicht stehe, ist irgendwo das Thema Haltung hier ständig in einer ausufernden und vor allen Dingen nur strikt lobenden Form dabei zu haben. Aber diesmal geht's wieder um eine Haltungskampagne. Hatte ich letzte Woche auch schon dabei. Auch da, wo ich wirklich gesagt habe, definitiv 100 Punkte, toll umgesetzt. Da macht Haltung dann auch Sinn. Und auch heute habe ich wieder eine Haltungskampagne dabei. Und für was ich auch nicht so stehe, ist sicherlich die Telekommunikationsanbieter immer mal wieder zu loben. Aber auch das muss ich jetzt hier machen, weil Congstar hat mal wieder eine Kampagne rausgehauen. Haben sie letztes Jahr ja schon gemacht, wo sie gesagt haben, sie wollen kein Handyanbieter für Rassistinnen und Rassisten sein und haben ja damals ja durchaus medienwirksam gesagt, ihr könnt eure Verträge kündigen. Haben, glaube ich, auch ein paar gemacht damals. Auf jeden Fall gab es ziemlich viel Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt Congstar wieder mit solch einer Kommunikation um die Ecke. Und natürlich geht es um die Bundestagswahl. Und dort rufen sie vor allen Dingen jetzt relativ einfach dazu auf, einfach wählen zu gehen, weil es geht natürlich um die Demokratie. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich mache jetzt aber mal meinen Haltungscheck hier für euch und sage, ist das jetzt eigentlich eine gute Kampagne oder ist das keine gute Kampagne? Und da habe ich einfach mal meine 4 Lieblingsfragen bei Haltungskampagnen, um sie eben gut einzuordnen, um auch zu sehen, ist das eine echte, wirksame Haltungskampagne, so wie es von der Gesellschaft, habe ich ja bei Edelman letzte Woche gezeigt, bei Meaningful Brands vor ein paar Wochen und Monaten gezeigt. Also ist das eine Haltungskampagne, die wirklich hilft und die Menschen auch wirklich wollen und die wo dann vielleicht im Optimalfall, das ist ja auch immer der Zweck, auch dazu führt, dass man sich mit der Marke etwas verbindet. Und da mein Haltungscheck jetzt mal. Erste Frage, passt das Ganze zur Marke? Ja, definitiv. Congstar hat natürlich über die Jahre schon so dieses Image als Unternehmen aufgebaut, das sich für Haltung einsetzt, das sich auch für die Gesellschaft einsetzt, ist ja Sponsor beim FC St. Pauli, hat letztes Jahr eben diese Kampagne zu dem Rassistenthema auch gemacht. Das heißt also da definitiv Haken dran. Ist nicht überraschend, passt wunderbar zur Marke. Ist ein klares Ziel damit verbunden? Ja, es ist nicht einfach nur ein Aufruf. Hier, wir sind auch mit auf der Sponsorenwand da drauf und wir stehen für Demokratie, sondern es ist ganz klar, geht wählen, ja, setzt euch ein für die Demokratie. Und dieses klare Ziel haben sie dann noch umgesetzt und da führt es mir auch zur dritten Checkfrage sozusagen. Haben sie es auch aktiviert oder ist es nur eine langweilige Kampagne, die irgendwo mal gepostet wird? Nee, sie wird auch aktiviert durch den Rapper Sorobani, der auch für politische Themen auch steht. Ist ein junger Rapper, soll also natürlich insbesondere Gen Z und die jüngeren Milieus und Gruppen ansprechen und davon überzeugen, ja, wählen zu gehen. Das heißt also gute Aktivierung, klares Ziel verbunden und klar irgendwie ja dieses Thema auch mit reingebracht, dass man da auch wirklich mal so ein bisschen weiterdenkt, wie wird das Ganze kommuniziert, umgesetzt. Also Barney spricht dort auch in der Kampagne mit einigen jüngeren Leuten über das Thema Politik und so weiter. Von daher auch beim Thema Aktivierung definitiv 100 Punkte. Ist es mit Handeln verbunden? Ja, so grundsätzlich, sie bleiben jetzt hier etwas in der Rolle des Organisators und natürlich auch des Aktivierers sozusagen, auch mit der Kampagne an sich, gewählen etc., machen jetzt selber nicht direkt was, aber es ist auch mal in dem Fall okay. Ich würde trotzdem sagen, gute Kampagne von Congstar, wie gesagt, passt zur Marke, gut aktiviert, klares Ziel verbunden und es ist nämlich einfach nur eine oberflächliche Kommunikation. sondern definitiv etwas, was eher einen Zweck danach sich ziehen soll, nämlich dass die Leute wählen gehen. Von daher eine sehr schöne Kampagne und deswegen Kongster zu Recht mal Gewinner bei mir. Und dann kommen wir noch zur Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und dann müssen wir ganz kurz über die Taz sprechen und auch über Friedrich Merz sprechen. Über den sprechen wir gleich auch nochmal. Habt ihr ja mitbekommen, Friedrich Merz, der für sein Migrationspolitik-Thema ja auch die AfD mitgenommen hat bei dem Thema Abstimmung. Und da hat es natürlich zu Kritik geführt und auch zu vielen Diskussionen geführt. Und auch Angela Merkel hat sich eingesetzt. Darüber will ich nicht direkt sprechen, aber ich möchte über die Reaktion der Taz sprechen, die ja bekannt ist, eher ein Blatt zu sein, das auf der linken Seite praktisch steht. Und dort hat die Taz hier jetzt bemerkenswerterweise Angela Merkel auf die Titelseite gebracht und zwar mit dem wunderbaren Titel Oma gegen Rechts. Und das ist eine sehr schöne, gute Möglichkeit. Erstens der Titel natürlich wunderbar gewählt und allein schon so eine Art, ja, ich sag mal, Fundstück auf jeden Fall wert. Aber spannend ist auch die eigene Positionierung, weil die Taz, ja, musste schon wahrscheinlich über ihren Schatten springen, über Merz zu sprechen, über Angela Merkel zu sprechen, sie natürlich auch vor allen Dingen zu loben in irgendeiner Form. Das haben sie dann aber auch nicht ganz gemacht, weil es war ein Kommentar und in dem Kommentar wurde direkt im ersten Satz auch Angela Merkel mal so ein bisschen kritisiert, wo man dann wieder gemerkt hat, ja, die Taz dreht sich jetzt nicht, sondern sie manifestiert hier eigentlich mehr denn je ihre Position auf eine, ja, sehr spannende Art und Weise, stellen sich also das demokratisch dort wahr, bleiben aber sehr links, indem sie im ersten Satz dann direkt gesagt haben, also Merkel ihre Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz, wie in all ihren Reden und ihrem unlesbar faden Buch in lange verschwurbelte Sätze gepackt habe, dennoch habe Merkel das Richtige getan. Also schöne Titel, fundstückgerecht auf jeden Fall, unschöne Positionierung oder Repositionierung, Manifestation der Eigenpositionierung bei der Taz, sehr schön gelungen. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Fundstück, das auch im Bereich der Politik ansässig ist, und zwar eine Reaktion der SPD auch auf das ganze Thema Merz aus der letzten Woche. Und zwar hat die SPD sofort gehandelt kommunikativ, nachdem das Thema Merz hochgekocht ist und hat direkt eine digitale Out-of-Home-Kampagne, also City Lights gebucht und so weiter und hat direkt eine Kampagne gestartet und auch direkt ein Video gepostet. Also da ging mal richtig schnell was los. Das heißt, das hat man hier spannenderweise gemacht. Man hat gesehen, es hat sich eine Veränderung der Situation ergeben und auf diese Situation muss ich natürlich als Marke adäquat reagieren, beziehungsweise habe ich die Möglichkeit, adäquat zu reagieren. Und das haben sie auch nicht nur irgendwie standardmäßig gemacht, sondern direkt in Face, also sehr verdichtet, sehr klar und sehr zielgerichtet und eben direkt berücksichtigen, dass diese Situation sich verändert hat. Ja, wie haben sie es gemacht? Einerseits durch das besagte Video, wo man Merz mal direkt mit in die, ja, ich sag mal, radikal positionierten Menschen mit reingenommen hat. Unter anderem wurde auch Elon Musk gezeigt in diesem Video und hat dort nochmal gezeigt, ja, welche Haltung denn auch die SPD zur Demokratie auch hat und welche Position sie auch hat. Und dann haben sie auf den City Lights Out of Home Teilen eben auch gezeigt, Mitte statt Merz. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Verdichtung, die Aufmerksamkeit kreiert, gerade auch Autoform, die sofort schnell auch konvertiert, in gewisser Weise zumindest mal am Funnel am Anfang so ein bisschen die SPD wieder reinbringt. Das Thema arbeitet, glaube ich, in ein. Die Kommunikation von der Verdichtung, vom Text natürlich super gelungen. Mitte statt Merz sagt sofort alles. Also Merz ist der Feind. Wir sind in der Mitte. Ob die Mitte immer gut ist, naja, aber man sagt trotzdem, Mitte ist besser als rechts natürlich in der Position und ist natürlich inzwischen auch gelernt bei uns und dementsprechend Mitte statt Merz eine sehr schöne Botschaft. Einerseits das zu loben, aber auch diese Reaktion auf die veränderte Ausgangssituation. Auch das müssen Marken ganz, ganz oft machen. Von daher auch definitiv Fundstück wert seitens der SPD. Und letztes Fundstück kommt von der CDU, die auch, ja, jetzt Humor beweisen und auch ein gewisses Ziel verfolgen, jetzt kurz vor der Bundestagswahl, nämlich das Thema Briefwahl, gerade nochmal kommunizieren wollen und klar machen wollen, auch das ist eine Möglichkeit, natürlich für die CDU ihre Stimme abzugeben. Und dazu haben sie ein Mittel gewählt, was man von einem Müsli-Hersteller aus UK, glaube ich, kennt. Und zwar haben sie sich Testimonials geholt, die wie bekannte Politikerinnen und Politiker heißen, wie zum Beispiel Habeck, Scholz und Lindner, und haben dann diesen Testimonial gezeigt und gesagt, ja, Herr Scholz wählt übrigens auch die CDU, Herr Lindner wählt auch die CDU und Herr Habeck wählt auch die CDU. Haben sie jeweils mit dem Sternchen versehen, um deutlich zu machen, naja, es ist nicht der echte Scholz, Habeck oder Lindner, sondern natürlich nur jemand, der Namensvetter ist. Bisschen schade finde ich, dass sie immer Herr und Herr gesagt haben, statt einfach O. Scholz zu sagen, weil es war nämlich tatsächlich ein Oliver Scholz. Also da hat man, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, dass man zu weit geht oder indem man vielleicht auch, das hätte ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man wirklich sagt, Olaf Scholz wählt CDU und halt mit dem Foto deutlich macht, was auch der Fall war, das ist natürlich nicht Olaf Scholz. Also hätte man schon, sage ich mal, so all the way gehen können. Bisschen schade an dieser Kampagne. Insgesamt fand ich sie auch sehr, sehr, ja, schwer auch zu dekodieren, weil sehr, sehr viele Botschaften. Aber grundsätzlich diese Idee, ja, von dem Müsli-Hersteller sozusagen diese Möglichkeit zu nehmen, Testimonials zu kreieren, die einfach einfach nur Namensvetter sind von jemandem. Das ist, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit, die inzwischen schon öfter gemacht wurde. Und ja, passt irgendwie ganz gut auf jeden Fall jetzt gerade so in die Kommunikation rein. Man versucht jetzt hier mal über eine humorvolle Art zu punkten. Auf jeden Fall mal ein Fundstück wert. Und mit diesem Fundstück würde ich sagen, macht den Valomat, der jetzt ja freigeschaltet ist, vielleicht am Wochenende und schaut mal, wo es euch hinführt. Und dann würde ich sagen, ein wunderbares Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao.